Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu der 31. Folge der zweiten Staffel von unserem Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian. Wie geht's dir?
Hi Lukas, grüß dich. Ja, mir geht's super. Das ist ja sozusagen Welcome Back nach den Sommerferien-Folge hier.
Genau.
Bei mir geht's schon wieder ein bisschen länger, dass ich am Arbeiten bin. Aber ja, es wird endlich mal wieder Zeit für einen Podcast, definitiv.
Würde ich doch auch sagen. Ich habe tatsächlich vom Wochenende, wir waren auf einer Hochzeit am Wochenende, ich habe noch eine leicht angeschlagene Stimme. Ich hoffe, es geht trotzdem nee, von da.
Hört's nicht mehr.
Audioqualität bei mir. Ich weiß nicht, wenn dann gut gefeiert habe und viel gesungen habe, dann vibriert bei mir immer alles, wenn ich danach spreche. Fühlt sich für mich selber sehr, sehr komisch an, aber ist gut, wenn man es nicht so arg hört. War auf jeden Fall ein gutes Fest. Bei mir steht der Sommerurlaub tatsächlich noch an, kommt erst Ende September, wo wir vielleicht auch eine kleine Podcast-Pause dann nochmal haben. Aber jetzt ist erstmal schön, wieder zurück zu sein und durchzustarten. Was steht bis Ende des Jahres noch bei dir an? Was ist so ein bisschen irgendwas Besonderes, wo du sagst, hey, das ist super spannend?
Ja, sind ein paar Events noch jetzt eher als Besucher. Also ja. Zum Beispiel Planung, Analyse, Insights.
Mega.
Steht noch an und ich überlege auch noch ein, zwei andere Sachen zu besuchen. Habe ich noch nichts gebucht, also bin auch da echt dankbar für irgendwelche Tipps und ja, werde auf jeden Fall noch mal irgendwie ein, zwei Mal wegfahren.
Ja, voll gut. Ich habe bevor mal meinen Kalender geschaut. Ich meine, wir sprechen nachher noch so ein bisschen über die CCX-Veranstaltungen, aber vielleicht auch eine Veranstaltung davon weg. Es gibt den Digitale Leute Summit, wo genau. Viele Produktmanager, so ein bisschen im digitale Produktmanager unterwegs sind. Es ist weniger so CX und weniger Marktforschung, allerdings hat es einen ganz, ganz großen UX-Bereich immer und schlussendlich ist es ja genau das, wir hatten ja auch schon mal über Job to be done und so gesprochen, eigentlich genau die Personen, die da mit den Ergebnissen weiterarbeiten und ich finde es immer super spannend, weil da echt Produktmanager von ganz unterschiedlichen Unternehmen da sind, da gehe ich immer super gerne hin. Die ist auch Ende November, freue mich auch schon sehr drauf. Das ist einer der Highlights für mich noch für den Rest des Jahres. Ja, wir haben heute so ein bisschen verschiedene Themen mitgebracht. Ich glaube, das, was mit auch einer der großen Schlagzeilen der letzten Wochen war, lass uns doch mal doch gerne starten. Du hast ja da auch selber, bist da weiter drin wie ich, gab es ja die Übernahme von Infas durch Ipsos. Hol mich doch mal gerne ab, was da der Stand war, was da passiert ist. Hol mich mal gerne ab.
Ja, sehr gerne, genau, also interessiert mich auch persönlich immer so ein Stück weit irgendwie mit, weil ich bin ja auch ein ehemaliger Ipsos-Mitarbeiter.
Genau. Ja.
Und ja, also es ist so ein bisschen Richtung Elefantenhochzeit, würde ich sagen.
Okay.
Da wurde halt letztendlich ein Gebot für eine Übernahme abgegeben und dahinter steckt ja, dass Ipsos halt super stark ist im Thema Marktforschung, also glaube ich die Nummer 4 inzwischen in der Welt als Marktforschungsinstitut und Infas ist halt traditionell, also hat verschiedene Zweige, aber ist halt ja eher so Meinungsforscher, also auch so für Wahlforschung und Sozialforschung und sowas. Sehr, sehr bekannt. Macht, glaube ich, Sinn jetzt hier aus einer deutschen Perspektive da die Kräfte zu bündeln und was auch so meine Erfahrung ist aus Studien, die halt früher so, was weiß ich, bei der Bahn und so gab, wurden eigentlich beide mal genutzt und die sind halt beide auch in Methodik sehr, sehr gut. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr nach der letzten Planung, Analyse, Insights mal so einen Post geteilt über den einen Vortrag von dem Menus Smith vom Infas. Da ging es so um Datengewichtung, um halt den psychografischen Bias von Online-Panels wegzukriegen.
Mhm.
Und das war super, super interessant. Und da hat man auch gemerkt, dass sie da echt viel drauf haben. Und das hat Ipsos natürlich an vielen anderen Stellen auch. Und ja, ich glaube, um halt global da auch noch stärker zu werden, kann das voll viel Sinn machen. Ist aber natürlich auch schon ein dickes Ding in Deutschland. Also ich habe keine Ahnung, was da jetzt mit Kartellrecht und so alles noch zu beachten ist. Aber,
ja, klar.
Aber ja, auf jeden Fall echt Elefantenhochzeit, könnte man sagen.
Ja, total. Glaubst du, wir sehen es gerade öfters, weil es ja gerade schon auch, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja auch branchenbedingt nicht eine super leichte Zeit ist?
Eigentlich sehen wir es ja schon seit einigen Jahren, also gerade bei Ipsos, die haben sich ja eigentlich Stück für Stück strategisch vergrößert, auch mit bestimmten GfK-Anteilen und so weiter.
Ja,
ich glaube jetzt schon von der ganzen Rezessionsangst und wie die Lage so generell ist, dass jetzt schon noch der ein oder andere kleinere irgendwie aufpassen muss oder geschluckt werden könnte. Ja, ja, konkret.
Aber eigentlich auch der Punkt, schon stimmig, den du auch gesagt hast, ne? Ich meine, das war jetzt auch schon Teil der Strategie. Ich meine, ab einer gewissen Unternehmensgröße ist es ja auch durchaus eine Taktik, so zu wachsen. Aber war ja schon auch, als die Zeiten noch besser waren, auch durchaus Strategie von Ipsos, ne?
Ja, genau. Und man kann jetzt auch nicht bei Infostar irgendwie sagen, dass das ein Opfer ist, so dass jetzt irgendwie
so leicht zu essen war.
Ja.
Ja. Okay. Ja, okay. Ja, spannend. Mega. Ganz, ganz lieben Dank für die Infos. Wir hatten vorher ganz kurz, vielleicht das ein bisschen als zweites Thema, du hast vorher ganz kurz schon angesprochen, eine deiner Highlights fürs zweite Halbjahr, die Planung Analyse Insights, die jetzt Ende September stattfindet. Bin leider selber nicht vor Ort, haben gerade auch schon drüber gesprochen, war auch letztes Jahr leider nicht vor Ort. 2025 muss es auf jeden Fall dick im Kalender stehen, aber so ohne Kids ist das irgendwie noch eine ganz coole Urlaubszeit zu Ende September, ja, muss ich ehrlich zugeben. Aber ist ja dieses Jahr, glaube ich, sogar Jubiläum, ne?
Ist 25 Jahre. Ja. Die Zeitschrift, glaube ich. Ich habe auch einen Artikel geschrieben über KI. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe das schon vor einiger Zeit abgegeben.
Ja, alles gut.
Ja, so ein bisschen praktischer Marktforscher-Artikel über KI, genau.
Ja.
Und,
ach stimmt, dann ist es gar nicht, dann ist es gar nicht das Jubiläum von dem Planung Analyse Insights, sondern vom Magazin an sich, ne?
Genau, aber das wird natürlich dann da groß gefeiert und so weiter.
Ja,
Nee, also das ist jetzt hier 24. 25. September. Mhm. Das ist dieses Mal nicht irgendwo, was ja letztes Jahr in der Innenstadt in einem Hotel, sondern jetzt, glaube ich, im Uni-Gebäude oder so. Aber das Programm ist mega, finde ich. Also es ist so ein Mix aus guten Keynotes. Also man hat jetzt hier Professor von der LMU, der auch über ein KI-Thema als Keynote redet.
Mega.
Und dann so der übliche gute Mix aus betrieblichen Marktforschern, also von Rewe zum Beispiel, cool, innovativen Institutsvorträgen, auch super viel KI. Also das war ehrlich gesagt letztes Jahr auch schon, aber es ist ja jetzt nochmal ein bisschen mehr geworden.
Ja.
Und dann halt so die Standard-Wettbewerbe, Startup-Wettbewerb hast du ja auch schon mal mitgemacht vor ein paar Jahren.
Ja.
Genau, und Preisverleihungen. Also ich finde es super abwechslungsreich.
Ja.
Und es gibt bestimmt auch ein Abendprogramm, weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Network. Man wird dich auf jeden Fall vor Ort auch treffen und bestimmt auch abends für ein Programm noch motivieren können.
Ja, genau. Also ich bin auf jeden Fall beide Tage da.
Okay.
Und ich freue mich da auch mega drauf, weil das ist einfach so ein bisschen Klassentreffen auch immer.
Ja, voll gut. Nee, bin ich auch. Also wir haben uns ja einmal auch vor Ort getroffen. War auch echt mega, mega gut vor Ort. Also sicherlich eine Empfehlung auch unsererseits. Doch auch ein sehr, sehr spannendes Event. Und leider, wie gesagt, kann ich nicht da sein. Aber wir werden sicherlich danach berichten, was so gesprochen wurde. Wird es bestimmt ein paar Insights mitbringen, die du hier nochmal teilen wirst. So ein bisschen eine kleine Zusammenfassung, dass ich auch wieder up to date bin. Aber klingt auf jeden Fall gut.
Wer braucht synthetische Probanden? Sehe ich gerade
spannend. Ja, also spannend. Von wem?
Das ist eine Podiumsdiskussion. Da ist auch dieser Prof bei, der die Keynote macht.
Ach, cool. Ja, bin ich mal gespannt. Also nehmen wir auf jeden Fall, schreibt fleißig mit, dass ich und alle, die nicht dabei sein können, hier beim Podcast noch ein bisschen was mitbekommen. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Mega.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon mega drauf.
Ja, mega. Eine zweite Veranstaltung, auf die wir gemeinsam so ein bisschen blicken und auch gemeinsam beide vor Ort sein werden, weil wir tatsächlich mit unserem Podcast eine Medienpartnerschaft haben, ist von Sarkus das CX-Forum, auch in Frankfurt, allerdings ein bisschen später, am 5. November 2024. Ja, wie gesagt, wir haben noch so eine kleine Medienpartnerschaft, auch super Programm, einen Tag lang echt viele Praxisvorträge, aber auch so ein bisschen Theorie von verschiedenen Unis. Wir haben, weiß nicht, in der Praxis ist Teambank mit dabei, die viel über Brand und Customer Experience sprechen. Kongstar, wo es viel um Metriken, um datengetriebenes Unternehmen geht. R&V-Versicherung, wo es um so Mensch-Maschine, wie sie die Zukunft da auch ausgeht. Also wirklich super spannende Themen. Kriegt davon immer schon fleißig Werbung und freue mich mega, dass wir jetzt da auch so ein bisschen mitwirken können oder auch mit in der Partnerschaft mit dabei sind. Haben da auch so in der einen oder anderen Folge noch was vorbereitet dafür, um euch noch ein bisschen noch mehr mitzugeben. zum Beispiel auch MACD-Tickets. Also da würde ich spannend, könnt ihr euch auch schon mal vormerken, dass es dann der 5. November 2024 sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Datum, ganz, ganz spannende Veranstaltung. Packen wir auch, wie alles, was ihr schon gehört habt, unten mal in die Show Notes mit rein.
Ja, das kam so ein bisschen, wie sagt man das nochmal, wenn zwei Sachen zufällig zusammenkommen? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Gute Frage.
So ein Sprichwort.
Erwischt mich kalt.
Egal. Nee, auf jeden Fall glaube ich, ist eine sehr gute Idee. Und ja. Also das Programm und wer da so ist, finde ich auch super spannend.
Ja, total.
Insofern stimmt, eigentlich nicht nur Planung und Analyse, sondern im November auch mindestens schon eine zweite Sache, wobei das auch für mich ein Heimspiel ist.
Ja, stimmt. Beides mal in Frankfurt. Wir brauchen noch eine Veranstaltung in Göppingen, im schönen Göppingen. Du hast ansonsten noch was mitgebracht, was du die Tage bei dir ins Postfach gekommen ist, was du gelesen hast, zu einer Studie zum Thema UX-Writing.
Ja, genau. Das ist mir auch wieder eingefallen übrigens, gerade wo du jetzt eben erzählt hast vom Digitale Leute, ja. Weil da ist auch diese Isabel von Möller, also ich kenne sie nicht, aber sie ist an verschiedenen Stellen zum Thema UX-Writing gerade zu sehen und zu lesen.
Ja.
Und da gab es auch jetzt auf produktbezogen eine ganz, ganz coole Studie, weil ich glaube, UX-Writing fragen sich viele erstmal so, was soll das sein? Ist es irgendwie Schreiben und was hat UX damit zu tun? Ja, okay, dass man irgendwie so schreibt, dass die User Experience dadurch optimiert wird, denken, glaube ich, viele, macht irgendwie Sinn und sollte vielleicht auch selbstverständlich sein, aber diese Disziplin, die hat sich so ein bisschen ausgebildet, zumindest bei einigen Leuten. Und ich glaube, die hatten halt immer das Problem oder werden die auch weiter haben, dass die dann gefragt werden, so ist es jetzt irgendwie auch messbar, was ihr da macht? Und weil sie das Problem schon kannten, haben sie jetzt bei Bräuninger tatsächlich mal eine Studie dazu gemacht. Also es sieht mehr so ein bisschen AB-Test-mäßig aus, was sie gemacht haben. Haben halt so die typische Produktdetailseite, wahrscheinlich bei vielen Produkten. Und dann zum Beispiel jetzt über diesen Bitte Größe wählen, was alle, die da regelmäßig wie ich bestellen kennen, dann haben sie da Text variiert, zum Beispiel, welche Größe passt mir, hier geht es zum Größenberater und so weiter. Und dann haben sie einfach den Rest, wie man es so macht beim AB-Test, gleichgelassen und halt geguckt, was bringt diese Textvariation im Sinne von Conversion, Micro-Conversion und so weiter. Ja, und da kam auch tatsächlich bei manchen von den Varianten, also ich denke bei den Intendierten, dann signifikante Steigerung raus. Und das fand ich ganz cool. Die haben dann halt auch so ein bisschen noch rausgearbeitet, was ist da jetzt anders bei den Gewinnervarianten. Also zum Beispiel Thema Textlänge. Man denkt ja immer kürzer, je kürzer, desto besser. Aber wenn der lange Entwurf gut ist, dann anscheinend hier war es so, dann hat er auch eine sehr gute Performance. Die Nutzenorientierung, das ist, denke ich, immer klar, nicht nur bei Writing. Aber auch so Wortwahl, also das ist jetzt zum Beispiel Größenberatung, ne, ist ja oft bei so Unwörtern, das wird irgendwie als unverbindlicher anscheinend wahrgenommen als Größenberater, was dann so ein bisschen persönlicher ist und das führt dann vielleicht auch zu unterschiedlich guten Ergebnissen und ja, Kombination aus Relevanz und Wert ist natürlich auch so ein Thema. Ich fand das ganz cool. Ich weiß nicht, ob man sich da noch mehr Details auch zu der Studie besorgen kann, möglicherweise schon. Also es ist eben auf Produkt bezogen gab es das heute zu lesen. Und ja, ist natürlich das Takeaway, dass UX-Writing eine sehr relevante und wachsende Disziplin ist. Ich denke, das war schon vorher die Hoffnung, dass es rauskommt, aber zumindest gibt es hier auch recht stichhaltige Nachweise.
Ja, auch gut nochmal runtergebracht. Und ich glaube auch tatsächlich, also wenn wir jetzt nochmal so an generativ AI und so denken, sollte das da ja auch echt nochmal viel Veränderung mit sich bringen, sodass es nicht nur eine Variante gibt, die später ausgespielt wird, sondern für jeden so ein bisschen auch die passende Variante vielleicht ausgespielt wird oder man auf jeden Fall die Tests einfach viel größer durchlaufen könnte, nämlich nur vier Texten, was wir jetzt hier haben oder drei Varianten, sondern auch mit mehr Varianten da noch mehr ausprobieren kann. Gerade bei so Seiten wie bei Bräuninger, da ist ja bestimmt einiges an Traffic da.
Absolut. Und man kann sich tatsächlich auch ein White Paper runterladen. Also es
Mega.
ist Inside UX Writing. Und da gibt es bestimmt auch noch verschiedene so Rahmeninfos zu diesem Thema. Also ich finde das super spannend. Ich schreibe auch selbst gern und interessiere mich für UX. Also eigentlich optimale Kombination.
Sehr gut. Aber können wir doch auch unten in die Shownotes mit reinpacken.
Genau.
Da sollte noch einiges mit der Spannendes mit dabei sein. Und dann habe ich tatsächlich noch ein kleines Thema mitgebracht, dass ich da jetzt drauf gestoßen bin, an sich super spannend fand und gedacht habe, hey, es hat bei mir ziemlich viel getriggert. Habe mir es dann mal angeschaut und habe ein paar Insights, die ich teilen wollte. Und zwar ging es um einen Online-Job, bei dem ich bestellt habe. Asphalt, das ist das Unternehmen. Französisches Unternehmen, die machen in Cannes einfach ja, Klamotten, die auf Bestellung produziert werden. Das heißt, die sind tatsächlich nicht auf Lager, ich krieg's nicht morgen geliefert, sondern die Lieferzeit sind einfach 6 bis 8 Wochen. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, okay, welcher Kunde macht das heute noch mit? Bei wem sind 6 bis 8 Wochen irgendwie Lieferzeit nicht irgendwie viel zu lang, wo wir es ja alle gewohnt sind, dass es morgen geliefert wird? Und es gibt tatsächlich auch so ein wenig die Möglichkeit, allerdings immer nur zu gewissen Zeitpunkten, dass was auf sofort geliefert wird, wobei das dann größtenteils Retouren sind, die dann eben nicht passend waren oder sonstiges, die dann auf Lager sind und die dann quasi bei einem Lager verkauft werden. Und der Rest ist wirklich alles auf Produktion, was einfach dazu führt, dass sie eine sehr, sehr gute Qualität mit einem relativ günstigen Preis verbinden können. Zumindest so die Story auch da dahinter. Und ich habe mir tatsächlich mal die Feedbacks angeschaut, wie das auch aufgenommen wird, weil ich es an sich super spannend fand, habe da einiges bestellt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die Qualität ist echt gut. Und habe mir mal die Texte dann aber einfach angeschaut, um so ein bisschen zu verstehen, okay, wie kriegen die es hin, trotzdem eine extrem gute Bewertung zu haben. Die haben, glaube ich, bei Trustpilot irgendwie 4,5 Sterne und da echt auch einiges richtig zu machen. Und habe so ein bisschen 3 Learnings mit rausgezogen, die ich dachte, dass sie ganz spannend sind zum Teilen. Der erste Punkt ist, dass das Einhalten des Lieferdatums viel wichtiger ist, wie bei Shops, wo ich innerhalb von 2-3 Tagen geliefert bekomme. Das heißt, wenn man schaut, wie hoch der Einfluss des Thema Lieferdatums oder genaue Einhaltung des Lieferdatums, wie groß da der Einfluss ist auf die Zufriedenheit, haben wir bei Asphalt einen Hebel von 2 Sternen. Und sonst im Durchschnitt bei gerade so Mode-Online-Shops sind es im Durchschnitt meistens 1 Stern, dessen Einfluss hat, also auch einen großen Einfluss hat. Aber da einfach ganz spannend zu sehen, dass gerade wenn ich eine sehr, sehr lange Lieferzeit habe, es umso wichtiger ist, dass es dann genau an dem Tag kommt, wo ich es dann auch versprochen habe und sich dann nicht nochmal verspätet.
Okay, aber ist es sozusagen, ich meine, ich verstehe, dass es sich dann nicht noch 2 Wochen verspäten sollte.
Ja.
Aber ob es dann irgendwie 1 Tag mehr ist, also ist das wirklich so der Punkt oder ist es eher?
Ja, also die Lieferung an sich, dadurch, dass ich es bestellt habe, kann ich es ein bisschen nachvollziehen, sind immer 2 bis 3 Tage, wo es genau angezeigt wird, also zwischen Montag und Mittwoch. Und wenn sich dann, und wie du sagst, also die Verspätung ist an sich dann mehr, um, dass es um eine Woche geht, was bei dem anderen viel, viel krasser oder viel weniger eine Auswirkung hat, obwohl ja eine Woche bei normalerweise 2 Tagen Lieferung eine Woche viel, viel mehr ist, wie bei 8 Wochen dann noch eine Woche länger zu warten. Und das fand ich übel spannend.
Ich glaube, es gibt auch einfach Use Cases, wo auch wenn jeder jetzt erwartet, morgen die Sachen zu kriegen, also Beispiel ist jetzt zum Beispiel Winterjacke, so ich weiß, ich brauche irgendwie eine Daunenjacke oder irgendwas im November, so dann kann ich ja jetzt mit ein bisschen planerischem Verhalten die jetzt bestellen und dann ist das ja okay, wenn das noch nicht da ist.
Ja, ja, komplett, komplett. Und deshalb, also die haben auch, wie gesagt, wenn du auch mal nachschaust, die haben auch nur, was ja auch zu dem Konzept passt, relativ basic Sachen, also ne, kein großes Muster oder wie auch immer, sondern coole Farben, aber relativ basic, Pulli, Shirt, Hose und sonstiges. Genau, also das war so ein bisschen der erste Punkt, mit dem ich eigentlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, dass es, wenn es dann 8 Wochen sind, dass es dann in Anführungszeichen egal ist, ob 9 oder 10 Wochen sind. Aber da sind sie schon vom Einfluss her, auch wenn es relativ selten vorkommt, ich glaube ein bisschen unter 1%, trotzdem ein super, super großer Hebel. Dann der zweite Punkt, was bei diesem ganzen Konzept natürlich unglaublich wichtig ist, gerade weil es ja kein super großer Brand ist, ist das Thema Vertrauen. Und das sieht man ganz gut, dass die das extrem gut über das Thema Kundenservice hinbekommen. Ich habe noch keinen Mode-Online-Shop gesehen, der so eine hohe Zufriedenheit bei dem Thema Kundenservice hat, sprich knapp 40% der Leute sprechen da darüber, geben besser, 4,6 Sterne, also besser wie der durchschnittliche Bewertung. Und du siehst halt, dass es nur um sehr, sehr schnelle Rückmeldung geht, sofortige Rückmeldung geht und dass darüber einfach ein extrem gutes Vertrauen aufgebaut wird. Also im Sinne von, okay, meine Woche kommt, meine Ware kommt erst in 8 Wochen, aber gerade wenn ich eine Frage habe, kriege ich halt sofort eine Antwort und es stecken auch wirklich Leute dahinter und ich habe nicht irgendwie Probleme, da jemanden zu erreichen, weil sonst, na, es ist ja super schwierig, weil einfach der Bestellpunkt und der Leistungspunkt extrem lang auseinander sind, gerade für so ein schnelllebiges Geschäft auch. Und du darüber halt das Vertrauen noch sehr, sehr hoch hältst und die dann auch nicht stornieren.
Ja, ist ganz, ganz clever. Aber wie bist, also das ist ja relativ unbekannt, ne? Ja. Aber wie bist du darauf aufmerksam geworden?
Tatsächlich über YouTube-Ads. Also da ein reines Thema davon. Und dann ist aber genau der Punkt, weil man die Marke eben nicht kennt. Und ich habe das hundertprozentig gemacht, also vielleicht liegt es auch, vielleicht ist es auch Berufskrankheit. Aber ich bin dann tatsächlich einfach ganz normal auf die Bewertungsportale geschaut und habe mir wirklich auch den Inhalt angeschaut, wie die Leute sprechen, wie das mit der Retoure abläuft. Also ist ja ein Modell, was sehr, sehr viel Kommunikation braucht, weil es sehr viel, sehr atypisch ist.
Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen Berufskrankheit bei dir. Ich mache es vielleicht. Also manchmal, es gibt ja so Preisvergleichsseiten, da gibt es immer so ein paar Anbieter, da denkst du, das ist jetzt irgendwie eigentlich zu günstig.
Ja.
Und da mache ich es dann
da
auch.
Guckt
und dann
lieber noch mal.
Nehme ich auch davon eigentlich meistens Abstand, weil es dann doch irgendwie sehr viele schlechte.
Es scheint dubios zu sein, gell, so ein Stück weit. Ja. Noch eine Sache, ich glaube, wir hatten im Vorgespräch nicht drüber gesprochen, deshalb stelle ich mal dir die Frage. Was hättest du gesagt, also bei About You, wenn man sich da die Feedbacks anschaut, sprechen fast 40% über das Thema Lieferzeit, Liefergeschwindigkeit. Was war deine Schätzung, wie viel sprechen bei Asphalt, bei Trustpilot-Bewertungen über das Thema Lieferzeit?
Ja, wahrscheinlich wenig, das würde ich jetzt vermuten, weil da Erwartungen und Erfüllung sich gut decken, also vielleicht 10-20%.
7% tatsächlich bloß.
Ja, okay, krass.
Also super, super wenige. Also echt super wenige, die da nochmal sagen, die das da auch zum Thema machen. Ne? Also da geht es ja gar nicht darum, dass es ein negatives Thema ist, da geht es auch darum, dass sie sagen, hey, mega gut, mit der Lieferzeit, da würde ich gar kein Thema. Aber für mich war es wirklich spannend durch die aktive Kommunikation. Also du kriegst da super viel mit, dann auch über, die machen sehr gute Aufklärungsarbeit, dann auch über Mails. Kriegst du sehr gutes Verständnis da dafür, warum die Lieferzeiten so lang dauert und entscheidest dich ja auch aktiv da dafür. Und da fand ich schon auch überraschend. Ich hätte fast erwartet, dass schon mehr darüber gesprochen wird, aber auch halt im positiven Sinne. Also im Sinne von, okay, die Lieferzeit hat mich gar nicht beeinflusst oder die Lieferzeit wurde eingehalten oder wie auch immer. Aber für die Leute war das dann gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass die Lieferzeit da so was Besonderes ist, sondern die haben das so für sich irgendwie gar nicht mehr als Thema gemacht und sprechen also wirklich extrem wenig darüber, obwohl das ja der Kern des Konzeptes an sich ist.
Ja, ich glaube, es muss so absurd viel länger sein als bei, keine Ahnung, Amazon und Co.
Ja.
Dass dann auch wieder irgendwie gar nicht mehr im Fokus ist. Findest
du jetzt total.
Irgendwie Woche
ist,
oder
ist eine
zwei,
gute These. Ja, vielleicht wäre es bei einer Woche, wäre es wahrscheinlich mehr Thema, wie es jetzt bei 8 Wochen ist.
Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
Ja, ist ein guter Punkt, Also das, ich fand es halt super spannend, weil es an sich ja im ersten Moment hätte ja jeder CXler gesagt, hey, wie kann ich die Kundenerfahrung, die Customer Experience bei einem Online-Shop verbessern? Ich mache schnelle Lieferzeiten. Und die machen halt das andere Extrem, halt über 8 Wochen. Und deshalb fand ich super spannend, wie die es hinbekommen. Also erstens, was die Kunden darüber denken und wie sie es auch hinbekommen, das hochzuhalten. Also das fand ich so super spannend. Hab's auch mal LinkedIn mal zusammengefasst, also das vielleicht nochmal, dass ihr es schriftlich habt, aber
ich finde das mega interessant. Mir fällt auch gerade, ich habe gerade das neue Buch von Frank Puckler gelesen.
Ja, ja.
Natürlich, da geht es ja immer letztendlich um Kausalität und was führt zu was und so.
Ja.
Und das ist jetzt mal so ein ganz typisches Beispiel für, dass das irgendwie überhaupt nicht linear ist, sondern dass die Beziehung zwischen den Variablen irgendwie ganz anders ist. Ne? Ja. Dass die jetzt zum Beispiel U-förmig oder so ist.
Komplett. Und weil wie du sagst, ich bin hundertprozentig bei dir, dass bei 1 bis 2 Wochen würde jeder denken, okay, irgendwie macht keinen Sinn oder irgendwie kritisch oder untypisch. Und bei 8 Wochen beschäftigst du dich wahrscheinlich dann doch so damit und es wird dir so bewusst, auch warum das ist. Ich glaube, das machen sie ja auch extrem gut. Das ist dann gar kein Thema mehr. Sehr spannend, was du gesagt hast mit dem Zusammenhang. Mega.
Ja, ist irgendwie so ein U-förmiges Ding oder so.
Ja. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das wollte ich noch teilen. Ich glaube, auch ein ganz, ganz spannender Input, so ein bisschen das mal zu betrachten. Und wie man vielleicht auch Sachen, wo im ersten Moment, glaube ich, klar ist, wie man es machen könnte, vielleicht auch anders gelöst werden können, ohne die Experience zu verschlechtern. Genau.
Ja.
Sehr gut.
Sehr cool.
Hast du noch Themen für heute?
Nö, ich glaube, das war mal eine ganz runde Folge. Wir haben ja so ein bisschen mehr jetzt auch beschlossen, so einen News-Charakter auch mit aufzunehmen, immer mal. Und ich glaube, ja, wir müssen es auch immer wieder neu erfinden und das wird auch gut gelingen. Wir haben ja auch wieder einige Gäste in der Pipeline in der nächsten
Genau.
Zeit.
September ist noch vollgestückt mit Interviews und mit Gästen hier. Deshalb haben wir heute gesagt, mal ein bisschen mehr eine Inhalts- und eine News-Folge. Und werden das wahrscheinlich dann wieder im Oktober machen. Ich glaube, vielleicht so einmal im Monat so, über was uns beschäftigt, wo wir es gerade mitbekommen, was vielleicht auch an Termin und sonstiges ist, kann ich mir ganz gut vorstellen. Also lasst uns da mal gerne auch euer Feedback dazu da, wie das jetzt angekommen ist. Ich fand es in der Vorbereitung ultra spannend, weil es viele Themen sind, die man kurz überfliegt, aber dann doch nicht tiefer reingeht. Und für den Podcast liest man sich dann doch nochmal tiefer ein in die Themen. Also mir hat super viel Spaß gemacht.
Ja,
Bin gespannt, wie es
Dito.
ankommt. Ja. Wir testen auch fleißig.
Lasst uns gerne Feedback da
Genau.
und wir werden auf jeden Fall einiges an Variationen auch immer in der Art der Folge drin haben in Zukunft.
Genau. In diesem Sinne, ganz, ganz lieben Dank fürs mit reinhören, fürs mit dabei sein. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge dann wieder mit Gast. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und in diesem Sinne, bis dahin, macht's gut.
Macht's
Ciao.
gut, danke. Ciao.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.